Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Mit großen Schritten nähern wir uns der Premiere zu unserer ersten großen Produktion der Saison, Oskar Strasnoys Geschichte. Premiere und Wiener Erstaufführung ist am 16. September 2026 im MAK. Weitere Vorstellungen finden am 19., 20., 22. und 23. September jeweils um 19.30 Uhr statt. Gerade erst hatte ich hier auf unserer Probebühne das Vergnügen, mit einem nahezu vollständigen Sängerinnencast zusammenzusitzen. Heute möchte ich den Blick hinter die Kulissen richten und habe mir die Personen eingeladen, die diese Produktion maßgeblich gestalten. Das Leading Team, wie man so schön im Theaterjargon sagt. Bei mir sind also Anna Suschon, musikalische Gesamtleitung, Taro Morikawa, Regie und Vanessa Pressel, die für Bühne und Kostüm verantwortlich zeichnet. Wenn Sie unseren Podcast aufmerksam verfolgen, ist Ihnen Anna Suschon sicherlich bereits bekannt. Die Spezialistin für zeitgenössisches Musiktheater war viele Jahre lang Studienleiterin an der Neuen Oper Wien und hat mit 2026 die Intendanz des Hauses übernommen. Auch Taro Morikawa durften wir Ihnen bereits in einer früheren Podcast-Folge vorstellen. Er ist Regisseur, Sänger, Sportler und ein echtes Multitalent in den unterschiedlichsten Disziplinen und mit unterschiedlichsten Interessen. Vanessa Pressel verantwortet Bühne und Kostüme dieser Produktion. Sie studierte an der Kunstuniversität in Graz und arbeitete bereits für Oper, Musiktheater und Schauspiel. Sie war unter anderem an der Oper Graz, an der Volksoper und am Musiktheater an der Wien tätig. Herzlich willkommen, ihr drei. Danke, dass ihr euch nach der Probe Zeit genommen habt. Die Probentage sind ja immer sehr lang und herausfordernd. In der vorangegangenen Folge haben wir von unserem Cast bereits erfahren, dass diese Oper ganz ohne Orchester auskommt. Geschichte ist eine A Cappella-Operette, in der sämtliche musikalischen Ebenen von den Stimmen der Sängerinnen und Sänger getragen werden. Anna, wenn ich jetzt gleich mal bei dir beginnen darf, warum gerade dieses Werk? Du bist ja auch Dirigentin. Man würde denken, dass sich eine Dirigentin dann auch immer natürlich für ein Stück mit Orchester entscheidet.
Ja, eine Dirigentin will natürlich immer dirigieren, aber die Neue Oper Wien will immer zeigen, was für unterschiedliche Richtungen die zeitgenössische Musik geht und was für viele neue Möglichkeiten zeitgenössisches Musiktheater bietet. Und wenn es schon eine Möglichkeit gibt, eine Oper zu zeigen, wo die Sänger eigene Herren sind, haben wir beschlossen, wir müssen es unbedingt aufgreifen. Es heißt ja nicht, dass der Dirigent ganz unnötig ist, umgekehrt, weil die Aufführungen ganz ohne Dirigenten ablaufen, muss umso mehr im Vorfeld mit Dirigenten geprobt werden. Man muss es von der Seite hören, man muss Balance aufbauen, man muss Sängern helfen, die innere Koordination zu finden, wie sie das Tempo halten, meistern, ohne dass sie auf eine Hand blicken. Man muss denen also noch viel mehr Werkzeuge in die Hand geben, damit sie die Vorstellung dann steuern können. Und diese Arbeit macht immens viel Spaß. Und bei den Vorstellungen darf ich mich dann zurücklehnen und einfach genießen.
Hast du auch selten, dass du im Publikum dabei sitzen kannst?
Unwahrscheinlich selten, obwohl ich das schon zweimal gemacht habe. Ist eine fantastische Möglichkeit. Ich freue mich, dass es ein drittes Mal gibt.
Und Taro und Vanessa, ihr arbeitet auch in der Oper und im Musiktheater. Oper ohne Orchester ist wahrscheinlich für euch auch nicht so ganz gängig. Was habt ihr davon gehalten, als ihr zum ersten Mal in Berührung mit diesem Stück gekommen seid, Oper ohne Orchester?
Ich erinnere mich da gleich an die Abschlussproduktion, die du da konzipiert hast. Ja. Weil Vanessa hat ja Bühnenbild und Kostüm in Graz studiert. Ja. Und was war dein Abschluss?
Ich habe abgeschlossen mit einer Oper, die ohne Sänger auskommt. Und ohne Orchester.
Okay.
Mit Tonanspielungen, genau. Also ich habe eine Rauminstallation ausgemacht und von dem her war man schon ein bisschen vertrauter mit anderen Formen der Oper. Und man von meiner Warte aus, natürlich denkt man sich, cool, ich muss kein Riesenorchester unterbringen in einem kleineren Raum. Also die Freiheit, glaube ich, war schon sehr anziehend für uns beide jetzt, so mal irgendwie anders arbeiten zu können. So schön Orchester ist und so schön es mit Orchester ist, aber es eröffnet natürlich ganz ein anderes Arbeiten und die Formen von Opern zu entdecken, war für uns beide, glaube ich, ziemlich spannend.
Ja, und ich habe ja bereits mehrere Operetten inszeniert und eine davon war die Fledermaus, was ich auch für meinen Abschluss inszeniert habe. Und da habe ich in den zweiten Akt so gemacht, dass das Publikum auch auf der Bühne ist und dass wir quasi so ein immersives Musiktheater machen. Und wie ich dann dieses Stück kennengelernt habe, habe ich sofort an immersives Theater gedacht, weil man hat, wie Vanessa gerade gesagt hat, den Luxus, sich den Raum so gestalten kann, wie man möchte, denn das Publikum dorthin platzieren kann, wie man möchte. Und kein Orchester zu haben, ist wirklich eine schöne Gelegenheit, die wahnsinnig große Freiheit auszunutzen. Und das ganz Lustige war beim Arbeiten, wir haben separat mal angefangen, uns mit diesem Stück zu befassen und sind dann, ohne eigentlich miteinander darüber zu sprechen, auf diese Bühne gekommen oder diese Bühnenkonstellation gekommen, dass das Publikum links und rechts sitzt und in der Mitte haben wir diese Inseln. Also für mich war das eher ein Laufsteg. Vanessa hat das aufgeteilt auf Inseln und dann haben wir gemerkt, okay, das ist es. Und wir haben uns sehr stark auch von dem Raum inspirieren lassen. Wir haben eine Raumbegehung gehabt vor einem Jahr und der Vortragssaal im MAG ist ein wunderschöner alter Saal mit echt
Holzvertäfelung.
Ja, mit fantastischen Holzvertäfelungen und der Raum gibt auch schon eine Story her und wir wollten unbedingt den Raum nutzen, wie er ist und
mit ihm arbeiten.
Mit dem Arbeiten, ja.
Das heißt, wenn wir jetzt direkt schon beim Raum sind, möchte ich natürlich da ein bisschen genauer drauf eingehen. Anna, das ist ja auch deine Entscheidung als Intendantin, dass Oper in einem Museum stattfinden kann und dass es in diesem Vortragssaal ist. Und wir haben schon gehört, Holzvertäfelung. Wir haben drei Inseln in der Mitte. Das heißt, was passiert auf diesen drei Inseln? Und das Publikum sitzt quasi 360 Grad, also vorne und hinten nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, aber links und rechts.
Genau. Ja.
Was ich mir jetzt gerade denke, ist das nicht schwierig, wenn ich drei Inseln habe? Ich habe das Gefühl, wenn die Leute zueinander singen, dann sieht das Publikum nur den Rücken.
Ich glaube, man muss wahrscheinlich vom Gedanken her, also muss man einfach weggehen von einer Guckkastenbühne und auch von einem Guckkastenpublikum in der Form. Jeder Raum hat andere Herausforderungen, die er mit sich bringt. Also im Guckkasten habe ich dann die Möglichkeit jetzt, dann weiß ich, okay, der Sänger darf halt nicht nach hinten singen, sondern muss nach vorne und dann sieht man den Rücken nicht und hat den Ton genau, wo er hingehen soll. Und das kann ich natürlich auf so einer Bühne sehr schlecht steuern, muss ich aber vielleicht auch nicht zwangshaft, weil das ersetzt wird dadurch, dass ich die Sänger 3 Meter entfernt habe oder 2 Meter entfernt habe, dass ich als Publikum einfach einen ganz anderen Eindruck vom Abend mitnehme. Und das ist irgendwie die große Chance von diesen Räumen, wirklich so ganz nah dran zu sein und es ganz anders zu erleben. Also ich muss auch sehr darauf achten, zum Beispiel, welche Requisiten wir auswählen, weil ich kann nicht schummeln. Die Leute sitzen 2 Meter daneben und sehen, dass das echtes Holz oder altes Holz ist oder kein echtes altes Holz ist. Also das ist herausfordernd, aber natürlich auch schön, weil man muss einfach ein bisschen anders denken. Und gibt ja hoffentlich dem Publikum auch einmal ein anderes Erlebnis mit.
Ja, ich habe gestern daran gedacht, ich habe mal bei einer großen Produktion mitgewirkt und da haben sie teure Masken behauptet, indem sie einfach Karton ausgeschnitten haben und das mit Goldspray angesprayt und von der Ferne hat das ausgeschaut wie wahnsinnig teure Masken aus Gold. Aber das ist, weil du ein riesengroßes Orchester halt dazwischen hast. Aber hier sieht man sofort, okay, das ist einfach eine Maske aus Karton. Und also das, was wir auf der Bühne haben, muss ganz, ganz genau sein. Und ja,
ich glaube, man muss mit eben auch einmal irgendwie den Rücken zu sehen von jemandem. Aber dafür sieht man andere Dinge viel genauer, als du je sehen würdest und hörst vielleicht andere Dinge auch.
Ich finde, es ist genial, dass man einmal Rücken von Sänger kennenlernt. Absolut. Weil von Dirigenten kennt man nur den Rücken zum Beispiel. Man sieht ganz selten das Gesicht. Gut, mein Rücken wird oder mein Gesicht wird hier auch nicht gesehen. Aber eben, dass die Sänger auch als Ganzes, als Künstler mit ihrer Energie und Gestaltungsenergie so nahe zu erleben sind, finde ich ein ganz wichtiger Moment. weil es bricht ein bisschen das traditionelle Abstand, diese Sicherheit und Respektabstand und lässt das Publikum vielleicht viel näher dran an die Aussage des Werks. Mhm. Ist das für mich eine Möglichkeit als Zuschauer, und ich werde eben Zuschauerin sein, sich viel mehr mit den Geschehen zu identifizieren, das sozusagen richtig nahe zu nehmen, berühren. Ich finde, es ist ein ganz spannendes Erlebnis.
Wenn wir schon beim Geschehen ganz nah zu erleben sind, würde ich gerne vielleicht ein bisschen über das Stück sprechen. Die Geschichte ist ja eigentlich relativ simpel erzählt, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Es ist ja sehr linear, dass es um diesen jungen Witold geht, der 17 Jahre alt ist, der mit seiner Familie kämpft, der um seine eigene Freiheit kämpft und der um Rollenbilder sich Gedanken macht, sich um Anpassung Gedanken macht und eben unangepasst sein möchte. Im Stück ist das einfach, weil er barfuß durchs Leben gehen möchte, was der Großteil seiner Familie ablehnt. Ist dann diese Freiheit oder diese Barfüßigkeit der rote Faden, der dieses Stück durchzieht?
Ja, kann man schon sagen. Ich würde das noch aus einem größeren Kontext nehmen. Also für mich ist der rote Faden die Figurenkonstellation, die wir haben. Und das ist einfach, der Vater bleibt die Vaterfigur, egal ob wir in der Familie sind. Wir wechseln mal auch das Setting zur Schule, dann sind wir im Gerichtssaal, dann sind wir auf einmal, haben wir auf einmal historische Figuren. Da kommt der Kaiser Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, oder der Zar Nikolaus II. Kommt auch vor. Das sind alles Vaterfiguren, die Autorität porträtieren. Und der Zugang von dem Vater zur hysterischen Mutter, zu den vier Kindern und vor allem zum Witold, der anders ist, der diese, der unkonventionell ist, der aus der Form ausbricht, der ein Außenseiter ist. Diese Konstellation ist der rote Faden, der sich durch das ganze Stück durchzieht. Deswegen ist das auch eine etwas unübliche Erzählweise von der Geschichte, weil manchmal ändern wir den Raum und die Zeit ohne einen konkreten, sichtbaren Grund oder einen Trigger zu haben. Da sind wir auf einmal in der Schule und wir wissen nicht, wie wir auf einmal in dieser Schule gelandet sind. Aber diese Personen-Figuren-Konstellation bleibt. Es ist eine Geschichte aus der Sicht des Außenseiters erzählt, in verschiedenen Orten und in verschiedenen Zeiten.
Die Figuren sind sofern Archetypen, dass ich sie mit Tarotkarten verglichen habe, was in unserem Fall besonders doppellustig klingt. Ja, die Charaktere sind wirklich also Archetypen, und diese Archetypen werden in alle möglichen Zeiten und Rollen dargestellt. Und immer mit dem Außenblick von Witold, bis er sich dann auch in ein Archetyp im Endeffekt findet. Weil es gibt ja in Tarotkarten auch den Narren, der gehört ja auch zum Deck dazu.
Aber das wirklich Interessante, was ja dieses Stück, ich meine, jetzt reden wir oft auch in Opernproduktionen über Ebenen und noch tiefere Ebenen und Metaebenen, und du, Taro, hast gerade eben gesagt, historische Persönlichkeiten. Das Interessante ist, dass das Libretto ja basiert auch auf historischen Personen, die wir zwar nicht kennen, und zwar ist das Libretto nach Witold Gombrowicz, und er porträtiert in diesem Stück und in dieser Bühnenfassung jetzt, die Oskar Strasznoy und Galin Stoev gemacht haben, porträtiert ja seine ganze Familie. Das heißt, wir kennen zwar Wilhelm II., wir kennen Zar Nikolaus II., aber wir sind vielleicht mit der Familie Gombrowicz nicht so vertraut. Und das sind aber tatsächlich die wirklichen Geschwister und die Eltern. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, in der letzten Podcast-Folge hat Johannes Wieners, der bei uns den Witold verkörpert, was ganz Interessantes gesagt. Wir wissen ja nicht, ob diese Figuren so sind, weil sie Witold Gombrowicz tatsächlich so gesehen hat, oder ob die objektiv genauso waren. Hat das bei eurer Arbeit irgendwie eine Rolle gespielt, dass das tatsächlich auch eine Familie ist, die Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich so als Familie existiert hat?
Ja, eigentlich. Wir haben aus dieser Familiendynamik heraus so ein bisschen entwickelt und einen, der gedacht, wir haben schon eher gedacht, Witold sieht sie so. Also wir waren sehr stark dabei zu sagen, wie sieht Witold die Welt? Und vielleicht sind da deshalb manche Figuren sehr überzeichnet, weil er sie so wahrnimmt und weil sie sehr andersartig sind ihm gegenüber. So, und er sich denkt, also vielleicht sieht die Mutter sich nicht als hysterisch, aber bei uns ist sie hysterisch, weil Witold sie als hysterisch sieht. Also dass sie definitiv die Charaktereigenschaften haben, wie Witold sie sieht. Und das Spannende ist ja irgendwie so an Familien, ja, sie sind alle irgendwie anders und alle irgendwie gleich. Immer wenn es Personenkonstellationen gibt, sage ich jetzt einmal, ob es bei der Arbeit ist, ob es vielleicht im Großen ist, also wir gehen ja dann wirklich zum Richter, wir gehen zum Kaiser, aber es kann sein, dass der Kaiser mit seiner Frau gleich umgeht wie die Mutter von Witold damals mit dem Vater. Also die Figuren, die Dynamiken, die können sehr ähnlich sein in kleinen Familiensystemen wie sehr großen Systemen. Und das fanden wir sehr spannend und eine gute Herangehensweise, unsere Geschichte zu erzählen.
Das heißt, ihr findet diese Stereotype nach wie vor sehr aktuell?
Absolut, ja. Wir sehen eben dieselbe Geschichte immer wieder und gehen vom Kleinen, also wie Vanessa gesagt hat, von der Familie dann einfach ins Größere, wo die Systeme einfach größer werden, wo auch einzelne Entscheidungen mehr Gewicht tragen. Also wenn der Vater etwas bestimmt, hat das eine Auswirkung für die Familie. Und wenn Kaiser Wilhelm etwas bestimmt, hat das eine Auswirkung auf die gesamte Welt. Aber wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie miteinander reden, das ist sehr ähnlich.
So. Und ich würde behaupten, es hat sich auch nicht so viel verändert, weil diese Familiendynamik, natürlich haben wir jetzt andere Themen in Familien wie vielleicht vor 100 Jahren, aber viele Themen sind gleich und Beziehungen zueinander sind ähnlich. Und im Grunde geht es sehr viel darum, wie stehen wir zueinander und wie gehen wir miteinander um.
Ja, vor allem mit Außenseitern.
Genau, und wie stehen wir zu Außenseitern.
Also das ist eben die Story des, oder als Fazit habe ich dann gemerkt, im Laufe der Probe auch, das Stück erzählt dann, warum es ein Fehler ist, wenn man Außenseiter ignoriert. So, weil Außenseiter sehen die Welten aus einer anderen Perspektive und deswegen sind sie oftmals, werden sie als komische Menschen bezeichnet oder sind sie provokativ. Und deswegen tendiert man dazu, diese Menschen einfach abzustoßen, abzulehnen, zu ignorieren. Aber es gibt viele Situationen, wo es ratsam wäre, diese Außenseiter zu achten und beachten, weil in unserer Version haben wir dann zum Schluss einen geheimen Abgesandten mit einer Nachricht von Zahn Nikolaus, um den Ersten Weltkrieg zu verhindern, aber er wird nicht angehört, weil der Abgesandte barfuß ist. Also barfüßig ist. Und also die Message, die wir ganz konkret hier sehen, es gibt auch viele andere Interpretationsmöglichkeiten, aber zum Schluss sieht man echt, was die Konsequenzen sind, wenn man solche Menschen komplett ignoriert.
Das finde ich sehr interessant und ich möchte diesen Punkt vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren und vielleicht auch provokant nachfragen. Aber uns wird doch immer erzählt, dass wir momentan in einer Zeit der sehr großen Freiheit leben. Wenn du sagst, Haro, ich kann das natürlich nachvollziehen, dass du sagst, es gibt Leute, die ausgestoßen werden, es gibt Leute, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Aber andererseits erzählt uns ja die Gesellschaft immer, wie große Freiheit wir eigentlich haben. Wo ist denn diese große Freiheit bei uns in der Gesellschaft?
Ich glaube, die Frage ist, wir fühlen uns frei und wir denken, dass wir uns frei entscheiden, aber tun wir das? da mache ich jetzt einmal eine große Tür auf, und zwar das Thema Social Media und der Algorithmus. Ich sehe komplett andere Videos, als Vanessa sieht, also komplett andere Reels. So, und ich denke, dass die Welt so ist, wie ich sie beim Reel sehe, und denke, dass ich diese Videos...
Und dass du selber entscheidest,
ja,
dass
ich
dir gerade anschaust.
Genau, genau. Aber eigentlich entscheidet der Algorithmus, was ich sehe. So, und dann bilde ich mir meine eigene Meinung darüber. Aber ist das meine eigene Meinung oder ist das die Meinung, die der Algorithmus kreiert? Also ich glaube, das ist jetzt sehr gefährlich, dass die Menschen denken, dass sie frei denken. Aber das ist auch das große Thema in dem Stück. Man muss immer wieder den Schritt zurück machen und hinterfragen, ist das wirklich meine Entscheidung? Ist das das, was ich als authentischer Mensch machen möchte oder nicht?
Ich würde da irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen spitz behaupten, wir sind dann freier geworden, wir haben nur, das System ist ein bisschen unsichtbarer geworden, in dem wir drin sind. Also es ist vielleicht schwieriger zu erkennen, dass man nicht frei ist. So würde ich es jetzt beschreiben.
Ein guter Philosoph, mir fällt der Name nicht jetzt ein, ich versuche schon seit 5 Minuten, von wem ist die Zitat, hat behauptet im 20. Jahrhundert, dass die Freiheit ist eine bewusst gewordene Notwendigkeit. Mhm. Und das heißt eigentlich, man versteht, dass man in einem Korsett gesperrt ist. Und erst dann, wenn man die Regel verstanden hat, kann man versuchen, aus diesem Korsett hinausbrechen. Und das ist sozusagen die Notwendigkeit. Aber bevor man das Korsett spürt, wenn man sich frei behauptet, dann ist man gar nicht frei. Jetzt war es ein bisschen kompliziert.
Interessant. Nein, ich fand das überhaupt nicht. Ich fand das überhaupt nicht kompliziert. Ich finde es sogar sehr nachvollziehbar. Und Taro, du hast recht, es ist eine große Tür, die man da aufstößt. Freiheit, was ist Freiheit, was sind gesellschaftliche Zwänge? Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Stück. Wir wissen, Witold möchte barfuß durchs Leben gehen. Wir wissen, der Familie gefällt es nicht. Setzt er sich denn durch? Kann er seine Freiheit behaupten? Wie geht er mit dem, Anna, was du gerade gesagt hast, dieses Korsett, das wir alle vielleicht heute noch haben, das es vor 100, 120, 300 Jahren auch schon gab? Kann Witold sich behaupten? Wird er frei?
Für mich ist er noch nicht frei geworden, aber er hat den Korsett verstanden. Indem, dass er sich als der barfüßige Gesandte, der Krieg verhindern möchte, träumt. Und dann träumt er sich aber eben als der Mörder des Ferdinands. Ist das für mich das Zeichen, dass er sich erst einmal bewusst wird, dass er nicht frei ist und seine Ausbrüche aus dem System auch ein System darstellen. Ob er dann eben mit dieser Notwendigkeit weitergehen will, das erzählt uns die Geschichte nicht. Der Witold Gombrowicz hat es mit seinem Leben ein bisschen erzählt, weil er darüber geschrieben hat.
Ja, für Gombrowicz ging es um das Heraustreten aus der Form. So, das war ein ganz großes Thema für ihn. Er war immer ein Gegner der Form. Und mit Form meint er Systeme, zum Beispiel das Schulsystem oder das
Gesetz.
Das Gesetz, Familienkonstellation, Religion, Sprachen, Kultur, alles, was man beschreiben kann mit wenigen Worten, was eine Bezeichnung hat.
Klare Regeln.
Genau.
Verhaltenskodex.
So etwas, ja. Und er hat gemeint, dass es gefährlich ist, in solchen Formen zu sein, weil der Mensch dann seine Authentizität verliert, weil er versucht, sich der Form anzupassen. So, er setzt sich eine Maske auf und er meint, es ist zwar nicht möglich, formlos zu leben, aber es ist wichtig, eben diesen Schritt heraus zu machen oder sich immer wieder dessen bewusst zu machen, dass man in einer Form ist und zu hinterfragen, ist das wirklich das, was ich will? Denn wenn man das nicht tut, dann erwartet man sich als Mensch in einer Form, dass sich andere Menschen genauso verhalten wie er. Und wenn sie das nicht tun, dann sind das die Feinde, sind das die Außenseiter, sind das die Menschen, die nicht dazu passen. Und das kann schnell mal zur Radikalisierung führen und schlimmstenfalls zur Diktatur und zum Genozid. Also diese kleinen Entscheidungen können ganz große Sachen bewirken. Und ich glaube, dass Gombrowicz in jedem Werk, das Gombrowicz geschrieben hat, ist das ein ganz großes Thema. So das Durchbrechen der Form, den Schritt zurückzumachen und aus der Vogelperspektive sich selbst die Form zu betrachten und sich selbst zu hinterfragen. So, das ist ein ganz großes Thema.
Jetzt haben wir ja schon häufig das Stichwort Erster Weltkrieg beziehungsweise kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Thema gehört. Gleichzeitig hat man aber irgendwie das Gefühl, dass wir die ganze Zeit über etwas sehr Gegenwärtiges sprechen. Und diesen Wechsel hin zum Ersten Weltkrieg, wie macht ihr den erlebbar? Wodurch passiert der auf der Bühne? Sehen wir das oder passiert das durch Witold selbst? Was veranlasst ihn dazu, genau in diese Zeit zu gehen? Was glaubt ihr?
Naja, also eben wie gesagt, der rote Faden, den wir haben, ist nur diese Person, also die Familienkonstellation, und wir wechseln Zeit und Ort ohne einen klaren Trigger zu haben. Wir zeigen das mit Hilfe von Kostümen.
Ja, und auch Bühne. Also es ist jetzt schon bewusst gewählt. Wir haben alte Schulbänke, wir haben jetzt keine Schultische aus der heutigen Zeit. Also es ist schon, natürlich kann man jetzt nichts exakt festmachen. Okay, wir sind jetzt im Jahre 1912 oder so angelangt, genau da im August. Aber man kommt rein und man merkt, okay, gut, der Versuch ist definitiv da. Wir sind jetzt nicht heute, wir sind früher, und es ist wesentlich zu sagen, wir befinden uns genau in dieser Zeit. Manche werden es vielleicht sogar verstehen, manche werden es vielleicht weniger verstehen. Kommt darauf an, wie man selber historisch vielleicht Bescheid weiß. Ist es wichtig?
Die Frage. Na, ich glaube eben, das ist einer der Tricks, die Gombrowicz auch immer wieder in seinem Stück benutzt, dass man eben bricht, und dieser Bruch ist der Moment, in dem das Publikum die Chance kriegt, auch einen Schritt zurückzumachen und sich zu erinnern, ich beobachte gerade, ich erlebe gerade ein Stück, und das war gerade ein Bruch, damit ich erinnert werde, dass wir gerade in dieser Form der Oper sind. So, und dann muss ich noch einmal neu denken, und wir sind jetzt in einem anderen Setting. Also ich glaube, dieser Bruch, ohne jetzt einen klaren Trigger zu haben, ist beabsichtigt.
Ich muss einfach noch mal nachbohren. Sehen wir jetzt den Kaiser auf der Bühne? Sehen wir den Zaren auf der Bühne? Oder erleben wir nur die Figur des Kaisers und des Zaren?
Ich glaube, man kann eigentlich im Theater nur die Figur des Zaren und des Kaisers sehen.
Weil selbst Kaiser, wenn er voll geschminkt
den
wäre.
Den Kaiser selbst, das wird schwierig mit unserem Harald. Gut für Harald. Nein, aber so funktioniert ja Theater. Also ich kann ja, es ist immer nur eine Behauptung, ich kann jetzt nicht den Kaiser auf die Bühne stellen, aber ich stelle die Idee und das Gedankengut eines Kaisers auf die Bühne und gibt dem Publikum ja dadurch, also mir macht es persönlich sehr viel Spaß, wenn ich jetzt nicht das sehe, was ich irgendwie jeden anderen Tag sehe, also auch optisch, auch von den Figuren her. Und ich kann mich trotzdem damit identifizieren, aber ein bisschen auf eine abstrakte Ebene. Also es erinnert mich jetzt nicht an die Schultische, die ich hatte zum Beispiel, aber ich weiß, es ist ein Schultisch, es ist das Schulsystem. Und irgendwie erlaubt es, finde ich, immer dann ein bisschen freier zu denken und zu sagen, okay, ich kann mir Dinge mitnehmen, ich kann aber auch mich davon irgendwo distanzieren. Ich sehe, es ist eine Kunstform, und es ist irgendwie die große Chance von Kunst, so Menschen zu erreichen und zum Nachdenken zu bringen, und nicht indem ich sage, so müsst ihr denken oder so müsst ihr sein, sondern ich biete euch jetzt mal was an. Es ist eine Idee. Sie ist vielleicht anders, als ihr sie sonst in Arbeitsgesprächen, Meetings oder so, weil das sind sehr konkrete Fakten. Schaut mal, was ihr damit macht.
Bisher haben wir über das Stück gesprochen, und vielleicht hat unser Publikum jetzt den Eindruck, dass es ein sehr bedeutungsschweres und tief trauriges Stück ist. Und das ist es natürlich auf einer Seite auch. Also wenn man Freiheit verhandelt, wenn man gesellschaftliche Konventionen verhandelt, ist das vielleicht auch gerade in unserer heutigen Zeit etwas, was man mehr auf den Tisch bringen sollte. Aber ich würde natürlich auch noch mal gerne zu dem Operettenaspekt, und das sage ich jetzt auch ein bisschen in Anführungsstrichen, zu dem Operettenaspekt kommen. Zwar verhandelt unser Stück ernste Themen, aber es ist ja auch gleichzeitig sehr lustig. Könnt ihr vielleicht über diese Facette des Stückes noch ein bisschen sprechen, was ja auch natürlich mit den Rollen und mit den Stereotypen zu tun hat?
Also ich glaube, da muss man ein großes Blumenstrauß den Komponisten geben. Oskar Strasznoy, ein Menschen mit fantastischem Sinn für Humor und einen sehr sonnigen Blick sozusagen in das Ganze, weil ich glaube, dass er gerade mit seiner Musik diese Charaktere so weit überspitzt, dass sie tatsächlich lustig werden. Es ist nicht einfach eine hysterische Mutter, wer hysterische Mutter hat, hat nichts zum Lachen im Leben. Aber es ist ein Klischee von hysterischen Mutter, die einen wirklich zum Lachen bringt, weil sie ganze Zeit nur, ich sage nicht, was sie tut, kommen Sie zur Vorstellung. Und Oskar hat es geschafft, wirklich in jedem Charakter einen unglaublichen humorvollen Touch zu verleihen, indem er die Seriosität, die Sachen immer mit einem Zwinkern auch sieht. Wenn ein Mensch über sich selbst lachen kann, dann ist er noch nicht verloren. Und eben so eine Art von lustig ist diese Geschichte für mich.
Eine musikalische Karikatur könnte man schon.
Das ist nicht wirklich Karikatur, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr gespitzt, fast an die Grenze. Ja, ja. Trotzdem hat das Stück einen unglaublichen Drive. Es ist auch sehr rhythmisch, sehr jazzig, mit sehr viel Anlehnungen in andere Genres, lautmalerisch, und es kommen auch viele gesprochene Texte. Das verliert aber diesen Drive nicht, obwohl, wie gesagt, Musik verdünnt sich Richtung Ende. Es wird mehr gesprochen und weniger gesungen. Aber irgendwie erscheint es auch logisch, weil da behandeln wir halt die anderen Themen. Es bleibt aber trotzdem immer diese Lachen über das eigene Unglück. Das bleibt.
Ist das das, was auch ein bisschen mit dem Ensemble zusammen, also Ensemble meine ich jetzt hauptsächlich die Familie, ist das das, was das Stück auch zur Operette werden lässt?
Absolut, absolut, ja. Also Witold bleibt seriös, also es gibt wenige Momente, wo er zynisch wird, aber aus seiner Sicht ist das schon eine Tragödie, aber aus der Sicht des Publikums ist das schon eine Komödie, weil die Familie komplett absurd dargestellt wird, so, also komplett überspitzt, und auch komplett absurde Situationen gezeigt werden, wie über Krieg und Frieden gesprochen wird und die Menschen sich genauso schlimm verhalten wie manche schlimmen Familien über Kochrezepte sich streiten zum Beispiel.
Also das heißt, das Kaisers Kronrat ist im Grunde genommen die vergiftete Diskussion am Küchentisch.
Ja, und das ist schon eine Komik.
Das heißt, unser Publikum darf sich auch auf ein lustiges Stück freuen?
Auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja,
ich habe gehört, es wird auch getanzt.
Ja, ein bisschen. Da gab's, hat sich's musikalisch ergeben, dass es bei manchen Szenen zur Choreografie kommt. Und ja, da haben wir gedacht, da holen wir uns eine Choreografin und sie soll uns mal, auch jede Operette braucht ja eine Tanznummer.
Wir haben drei.
Ja, wir haben drei Tanzen.
Okay, dann sind wir eine vollwertige Operette sozusagen.
Ja.
Ich möchte jetzt schon ein bisschen zum Schluss kommen. Hat sich durch die Arbeit an Geschichte etwas verändert in eurem Blick auf Freiheit oder die Rolle der Erinnerung? Das ist ja auch interessant, dass wir ein Stück über Geschichte in einem Ort spielen, in einem Museum, der eigentlich Geschichte bewahrt. Das mag es zwar wirklich ein sehr progressives Museum, dennoch bewahrt es Geschichte. Und hat sich da euer eigener Blick auf diese Sachen verändert durch diese Produktion?
Ich finde schon, wenn man sich einfach mal ein bisschen mit Systemen in der Form auseinandersetzen muss und man sagt, welche Systeme nimmt man jetzt da auf die Bühne und stellt sie als System hin, in dem Menschen unfrei sind, dann findet man auch seine Systeme im Alltag plötzlich wieder ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt, jeder von uns ist in die Schule gegangen und ich hätte jetzt in meiner Schulzeit nicht unbedingt gesagt, das ist ein System, in dem ich unfrei bin. Und wenn man sich aber damit beschäftigt, ich stelle Schule auf die Bühne als System und wir behaupten, man ist daran angepasst und unfrei, dann kommt einem schon hoch, okay, ich habe mir genauso angepasst. Also man sucht dann schon ein bisschen mehr danach, nächstes System, so funktioniert das, so funktioniert das und was ist meine Rolle darin? Und das hat das Stück auf jeden Fall wieder ein bisschen angeregt, selber in seinem Alltag, also bei mir zumindest, mal wieder in die Vogelperspektive zu gehen und seine Systeme auseinander zu kramen.
Also der Grund, weshalb ich zum Regisseur geworden bin, ist ja auch, weil ich ungern in Systemen eingezwängt werde. Und als Regisseur hatte ich das Gefühl, dass ich mehr frei sein kann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir alle Künstler geworden sind, weil wir eben diese festen Systeme, die wir in der Gesellschaft haben, oftmals ablehnen oder sie anders sehen und wir uns frei ausdrücken können in dieser Künstlerwelt. Also, aber das ist ja das Schöne, dass wir dann dadurch auch eine neue Form, eine Art Form sind.
Nicht vergessen, ja. Operntheater ist auch ein ganz festes System.
Oh, ja.
Ja. Die wir aber versuchen immer wieder aufzubrechen, indem wir immer wieder neue Wege gehen, indem wir immer wieder neue Sachen versuchen. Und zum Beispiel ich mit meiner Einstellung zur Freiheit, mein größtes Genuss bei dieser Produktion ist das, dass ich dann am Ende mich zurücklehnen kann und nichts machen muss. Ich bin frei.
Aber du hast ja auch die Perspektive gewechselt.
Genau, absolut. Und für die Sänger, die sind zwar frei vom auf dem Dirigenten schauen, müssen sich aber noch ein festeres und fixeres System der Kommunikation entwickeln, eine ganz auch neue, sehr intime Sprache von wer auf wem schaut, wann atmet wer mit wem, was ist der nächste Zeichen, damit das zusammenkommt, wie hört man gemeinsam auf, wenn man im Raum verteilt ist und so weiter und so fort. Und indem sie so frei von dem bestehenden Opernsystem spielen, spielen sie in einem ganz anderen neuen System, was auch ganz toll ist.
Ich würde euch noch gerne eine einzige Abschlussfrage stellen. Und zwar, wenn das Publikum mit einem Gedanken aus unserer Produktion nach Hause gehen sollte, welcher wäre das für euch?
Als Reaktion auf das Gesehene oder?
Aus deiner Perspektive sagst du natürlich, entweder besuchen Sie noch eine Vorstellung oder kommen Sie zu Tree of Codes.
Ich sage ja genau, das hat mir so gut gefallen, ich komme noch einmal.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, ich meine eigentlich schon eher inhaltlich. Wenn man einen Grundgedanken aus eurer Produktion rauszieht, jetzt habe ich ja vorhin gemeint, wir haben sehr viel ernste Themen verhandelt, die auch in dem Stück drin sind. Wir haben aber auch das Lustige. Wenn es einen Gedanken gibt, mit dem ihr quasi das Publikum gerne nach Hause schicken wollen würdet.
Vielleicht ein bisschen mehr Mut zum Hinschauen eigentlich. Also Außenseiter sehen, Außenseiter anerkennen, vielleicht manchmal drauf schauen, einer zu sein und bewusst einen Schritt zurück zu machen. Und natürlich, also es darf auch manchmal komisch sein, es darf auch manchmal schrill sein, aber also so ernst die Botschaft jetzt ist, aber einfach mal ja, Dinge vielleicht ein bisschen anders betrachten. Ich glaube, da hilft ja diese Komik von diesem Stück, weil du musst irgendwie anders sehen. Also so, das sind einfach andere Charaktere und sie geben ganz andere Töne von sich, als man jetzt mal miteinander kommuniziert. Und vielleicht schaut man das nächste Mal, wenn man irgendwie in der Arbeit im Meeting sitzt, auch auf die Töne ein bisschen anders und die Kommunikationswege und erkennt dann die Hysterikerin und den und irgendwie, genau, also so seine Systeme ein bisschen anders zu betrachten. Vielleicht auch mit Humor.
Du hast dem nichts hinzuzufügen.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, nein.
Für mich war, was ich bis jetzt bei eurer Probenarbeit gesehen habe, ich würde es zusammenfassen unter kritisch bleiben.
Ja, wahrscheinlich.
Ich sage immer Boot schaukeln. Wenn das Boot ohne Schaukeln auf dem Wasser gleitet, schläft man ein bisschen ein und man wird gemütlich. Wenn es aber ein paar Wellen kommen und das Boot schaukelt, sieht man plötzlich Gefahren oder neue Möglichkeiten oder andere Perspektiven. Und Boot schaukeln ist ganz, ganz wichtig.
Aber irgendwie mit Humor. Also ich finde es schon total gut, wenn man es nicht zu ernst nimmt. Also kritisch sein, ja, aber jetzt nicht im Sinne von irgendwie
jeden, ich muss mein Leben neu beginnen.
Genau, also so vielleicht auch mit einem Schmunzeln so. Ah ja, also das kriegt, glaube ich, schon ganz, ganz viel. Und ich glaube, deshalb ist der Humor in diesem Stück drin. Ja.
Na, also das ist eine wahnsinnig selten gespielte Operette. So etwas habe ich noch nie gesehen, nie gehört, nie erlebt.
Und aber ist es die populärste Oper von Oscar?
Ja. Aber es ist wahnsinnig spannend für mich, mit den Sängerinnen und Sängern zu arbeiten in so einem sehr unüblichen Umfeld. Also es ist ja auch das allererste Mal überhaupt, dass in Wien in einem Museum wirklich Oper, Operette gemacht wird. Und das ist schon etwas Einmaliges. Es ist ein Luxus, dass wir so etwas machen können. Vielen herzlichen Dank an Anna und an den Alexander, dass ihr uns diese Möglichkeit gegeben habt. So, wir haben wahnsinnig viel Spaß, wir lernen unglaublich viel dazu, sowohl neues Theaterhandwerk als auch, dass es möglich ist, in komplett anderen Räumen
Oper zu machen.
Ja.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank euch dreien. Vielen Dank, dass ihr euch nach der Probe Zeit genommen habt, hier zu unserem Gespräch zusammenzukommen. Ich denke, unser Gespräch hat auch dazu beigetragen, unserem Publikum zu zeigen, dass Geschichte nicht nur etwas ist, was in den Büchern stattfindet, sondern dass Geschichte auch immer was ist, was mit uns selbst zu tun hat. Wer Oskar Strasnois A Cappella Operette Geschichte erleben möchte, hat dazu ab dem 16. September im MAG die Gelegenheit. Informationen und Tickets finden Sie wie immer auf der Website der Neuen Oper Wien. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.